Sie hören den Kurier.
Nachspielzeit, der Euro-Stammtisch des Kurier. Mit Ulrike Kriegler.
Auch heute bekomme ich wieder weibliche Unterstützung bei der Nachspielzeit, dem Euro-Stammtisch des Kurier, durch eine Dame, die bei Rapid Kuratoriumsmitglied ist. Herzlich willkommen, Petra Gregoritz. Sie heiße ich natürlich auch herzlich willkommen und ebenso den langjährigen ÖFB-Generaldirektor Gigi Ludwig und unseren Experten Muhammed Akgüngüz. Bevor wir anfangen zu reden, seid ihr versorgt? Wir sind ja bei einem Stammtisch, da darf man alles, ihr dürft gerne zugreifen. Frisches Gebäck ist da, Kaffee ist schon serviert worden, Wasser gibt's auch. Danke. Oder auch sämtliche andere Getränkewünsche werden erfüllt. Danke, bei uns darf man fast alles. Ja, wir sind alle immer noch in Euphorie. Österreich ist im Achtelfinale bei der Euro, spielt am Samstag gegen Italien. Und die Italiener, die sind seit 30 Spielen ungeschlagen und haben in den letzten 11 Spielen kein Gegentor erhalten. Das wird keine leichte Aufgabe, oder?
Ja, wir wissen ja, was auf uns zukommt. Die Italiener waren sicher mit die Mannschaft, die am eindrucksvollsten gespielt hat. Sie haben in den letzten 11 Spielen kein Tor erhalten. Sie haben schon mittlerweile so eine große Serie. Aber wir wissen ja auch mittlerweile, Wahrscheinlichkeitsrechnung, das bedeutet nicht, dass 30 Spiele in Serie ein 31. bedeutet.
Jede Serie wird einmal reißen, oder? Was sagst du?
Ja, vom Patriotismus her wäre super. Ich glaube auch, dass die Mannschaft besonders in der ersten Hälfte gegen Ukraine gezeigt hat, dass sie ein ungeheures Potenzial hat. Also wenn sie das abrufen kann über 90 Minuten, kann das eine ganz interessante Partie werden.
Petra, wo schaust du die Spiele?
Tatsächlich nicht, wahrscheinlich nicht zu Hause, sondern mit Freunden. Das hat natürlich was Historisches jetzt am Sonntag.
Ja, und in Gesellschaft schauen ist ja auch immer netter als irgendwo immer alleine. Netter.
Das ist das Wesen des Fußballs.
Außer man muss so wie wir alles ganz genau mitschreiben. Die Euro findet ja in 11 verschiedenen Austragungsstätten statt. Deswegen wird dieses Spiel auch am Samstag um 21 Uhr im Londoner Wembley Stadion gespielt. Zum Glück haben wir dich heute da, denn du weißt genau, jetzt abgesehen vom Corona-Wahnsinn, was das bedeutet, das in so kurzer Zeit zu organisieren, oder ist das alles von UEFA geplant?
Das ist alles von der UEFA vorgegeben. Die Länder gehen als lokale Veranstalter hervor, aber den Rahmen legt die UEFA drüber und die letzte Feinschliff und Grundorganisation stellt die UEFA. Das heißt, während des Turniers hat de facto die lokale Gesetzgebung und die UEFA das Sagen.
Naja, trotzdem ist es aber so, dass Großbritannien, also die Regierung, wegen der Einreisebestimmung jetzt beschlossen hat, dass kaum wer, also die Einreise für die Fans, das wird wirklich schwer gemacht. Und jetzt sind wir einmal in einem Achtelfinale, so was Historisches, und jetzt kann keiner hin, oder?
Ja, das ist für mich sehr, sehr bedauerlich, weil bei einer Endrunde sieht man in Budapest 60.000 Zuschauer im Stadion, in Dänemark glaube ich 30.000, und jetzt kann kein Österreicher nach London fliegen, aber da sind eben die lokale Gesetzgebung zuständig. Ich glaube, dass es in England sogar nicht einmal der Herr Johnson ist, sondern der Bürgermeister von London, wenn ich das richtig gesehen habe. Und wenn der das nicht erlaubt, ist das so. Aber das ist eben der Fluch dieser Pandemie, dass das dort natürlich jetzt noch einmal aufpoppt. Trotz Impfungen hilft auch nicht. Und ich bin schon gespannt, wie Sie diese gestern in den Medien geäußerte Öffnung, Halbfinale, Finale mit 60.000, das bin ich schon gespannt, wie sie das machen.
Ja, auf der einen Seite, das ist ja ein bisschen widersprüchlich, oder? Auf der einen Seite sagen wir, es darf keiner hin, um Gottes Willen, und auf der anderen Seite, weil das ist so gefährlich, die Delta-Variante und was weiß ich, und auf der anderen Seite lassen wir dann doch 60.000. Aber das war vielleicht auch die Drohung, dass sie gesagt haben, die UEFA will ihnen die Halbfinale und Finale wegnehmen und doch in Budapest spielen.
Naja, das steht im Raum immer, aber ich frage mich heute auch jetzt, nicht? Ich habe gehört oder den Medien entnommen, dass man jetzt momentan halt nicht gern dorthin fliegt. Das verstehe ich auch. Nur wie man in der kurzen Zeit dieses Spiel gerade nach Budapest verlegen soll, ist ja auch nicht so einfach logistisch. Mhm. Für die Mannschaften weniger als für die Veranstalter, Fernsehen und was ich, was da alles dran hängt.
Es geht auch um die Fans vielleicht auch. Es gibt wahrscheinlich sehr viele Karten vor Ort verkauft für die ganzen Spiele im Halbfinale, Finale, und die müssten dann eventuell nach Budapest fliegen.
Also, und da sind auch schon Karten weg. Also das wird nicht sehr einfach sein. Und ich gehe eigentlich, wenn medizinisch nicht irgendwelche Einwürfe kommen, dass es wirklich bedenklich ist, muss man leider davon ausgehen, dass wir mit ganz wenigen Fans, die in London oder in England oder auf der Insel zu Hause sind, auskommen müssen leider und dass die Treuesten halt alle diese Schikanen mit Quarantäne und alles auf sich nehmen
es
müssen.
Es geht sich halt gar nicht mehr aus, weil 10 Tage müssen.
Also wer nicht schon dort bleiben. Ist, jetzt ja. Braucht keiner mehr hinfliegen. Der muss, glaube ich, 5 Tage drin im Hotel bleiben und das noch selber bezahlen, das ist ein Wahnsinn.
Ja. Petra, warst du schon einmal bei so einem Großereignis im Stadion? Ich nehme an, du gehst gerne ins Stadion.
Ich gehe gerne ins Stadion. Bei einer EM oder WM, bei einem Entscheidungsspiel war ich noch nie dabei, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Weil ihr euch noch nicht gekannt habt wahrscheinlich.
Oh ja, wir kannten uns aus dem Stadion.
Wir kannten uns aus dem Stadion, ja.
Aber aus der Allianz Arena.
Aus dem Stadion.
Heiligen Stadion in Hütteldorf.
Aber gestern war ja auch ein Match in Glasgow. Da waren wir nicht im Hampden Park, sondern im Ibrox, als Rapid dort gespielt hat. Und das sind schon Highlights, so.
Ja, also auch so fremde Stadien, das ist schon schön, wenn man da so international...
Schade auch, dass es keine Matches gibt in Bilbao. Das ist für mich eines der schönsten und größten Stadien der Welt. Das ist unglaublich. Ja.
Ja, wir sind Zweiter geworden. Die Italiener haben ihre Gruppe souverän gewonnen. Aber ihnen ist auch nicht entgangen, dass die Österreicher bis jetzt 2 Gesichter gezeigt haben. Das harmlose gegen die Niederlanden und dann das wirklich großartige gegen die Ukrainer. Die Italiener haben gemeint, sie hätten lieber die Ukraine gehabt als Gegner.
Na nun gut, sie haben vor dem letzten Spiel, wurde ja Österreich als einer der schlechtesten Mannschaften des Turniers eingestuft. Auch von den Italienern. Sie haben gesagt, sie gehören zu den 3 Mannschaften, die bis jetzt am schlechtesten gespielt haben und am schlechtesten performt haben. Dann haben sie das Spiel gegen die Ukraine gesehen und haben gesehen, was eigentlich die Nationalmannschaft kann. Und jetzt ist natürlich die Stimmung ein bisschen gekippt. Also sie wissen jetzt, was auf sie zukommt. Und deswegen auch diese Aussage, sie hätten lieber die Ukraine. Also sie hätten nach den ersten 2 Spielen wahrscheinlich gesagt, oh, Österreich, gut, aber jetzt nach dem Spiel gegen die Ukraine.
Nehmen wir doch die anderen. Ja, genau. Ja, aber es ist ein Wunschkonzert. Leider, jetzt müsst ihr durch, liebe Italiener. Und sie haben uns auch bezeichnet als die rote Gefahr aufgrund der guten Leistung im letzten Spiel gegen die Ukraine.
Und aufgrund der Dresden.
Und aufgrund der Dresden, natürlich. Genau. Und damit sind wir beim Thema, weil wir beide haben ja oft schon nächtelang durchdiskutiert in irgendwelchen VIP-Clubs, warum spielen wir nicht immer in Rot? Das ist irgendwie viel schöner, oder? Das sind unsere Farben.
Ja.
Du weißt ja, wie das abgegangen ist.
Ja, Warum spielt man bei der EM ist das so, dass die UEFA die Dresdenfarben natürlich vorgibt. Die Heimmannschaft spielt in den Traditionsdresden, der Gegner muss ausweichen. Und wir haben uns eben für diese 2. Ausweichdress entschieden. Und daher kommt die dann, wenn man 2-mal so dran ist wie wir, von der UEFA natürlich vorgegeben auch, kommt das zum Tragen. Ich weiß jetzt, glaube ich, gegen Italien gar nicht, wie es ausstehen wird, aber von ganz in weiß, blau-weiß könnte rot-weiß-rot gehen. Also vielleicht bringt das Glück und wir spielen noch einmal mit unserer Traditionsdress und die Italiener in ihrer und dann schauen wir mal, was...
Rot ist ja trotzdem, das haben wir ja bei während Hans Kanke, oder? Ist das passiert? Weil früher waren es ja diese
weiß-schwarz. Hans hat damals als Teamchef, wie er heute ist, impulsiv einmal im Büro gesagt, wir spielen ab sofort rot-weiß-rot. War damals ein kleiner Aufreger, weil jeder weiß, dass das Merchandising in den Shops natürlich anläuft, dass die Lieferungen geliefert wurden und das war halt hauptsächlich auf Schwarz-Weiß. Aber er hat sich damals trotz Widerstand vieler durchgesetzt und ich muss sagen, zu Recht, weil es natürlich hat diese Dress Traditionen, man hätte sie immer als 2. Dress wie früher auch nehmen können, aber unsere Nationalfarben sind Rot-Weiß-Rot und Hans ist ein Patriot, der hat das nicht gespielt, der ist einer. Und hat das dann auch in die Mannschaft getragen. Und das war eigentlich eine ganz gute Entscheidung, weil sie gilt ja letztlich bis heute.
Legendär, sage ich da nur. Sportlich ist dieser Erfolg historisch, aber Frage an euch beide, was bedeutet das wirtschaftlich für den ÖFB? Was denkt ihr? Ihr seid ja die mit den Zahlen umgehen können.
Also ich glaube schon, dass das wirklich eine historische Chance in jeder Hinsicht ist. Ich habe ja am Anfang, also nach dem Eröffnungsspiel, gedacht, okay, Geheimtipp, Europameister Italien, jetzt tue ich mir schwer. Aber es wäre auch für Österreich was extrem Wichtiges, Historisches, von der Stimmung für die Gesellschaft, auch für die Wirtschaft, Aufbruch. Und Italien ist ja, abgesehen vom Fußball, ich glaube, der drittwichtigste Handelspartner Österreichs. Ja, und die Italiener haben ja auch diese Pandemie genutzt, um in vielen Bereichen neu durchzustarten, mussten auch. Und es ist insofern eine ist der Fußball tatsächlich, auch wenn man sich diese politischen Diskussionen um die Regenbogenfahnen anschaut, in vielerlei Hinsicht bricht da sehr vieles im Positiven auf.
Jetzt zeigen wir es gleich her, weil es schon angesprochen wurde, die Deutschen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren, oder? Früher gab es jeden Tag einen Skandal, jetzt reden wir nur noch darum, ob das Stadion in Regenbogenfarben erleuchtet werden kann oder nicht. Aber was bedeutet das auch wirtschaftlich für den ÖFB, für den als Verband? Da klingelt die Kasse.
Da klingelt auf jeden Fall die Kasse, weil du bekommst jetzt erst einmal dein Startgeld. Jetzt haben sie einmal zusätzlich die Prämie für 2 Siege zu kassieren und die Aufstiegsprämie, das darf man nicht vergessen. Und das nächste Spiel liegt ja noch vor uns. Vielleicht klingelt es dann noch einmal. Was man aber sagen muss, dass dem ÖFB natürlich auch enorme Kosten zukommen. Er muss diese ganze Logistik bezahlen, er muss den ganzen Trainer- und Betreuerstab bezahlen und er muss die Prämien zu Recht der Spieler bezahlen. Da darf es ja keine Diskussion geben. Aber trotzdem, wenn man ausscheidet, war es das halt. 2016 haben wir Punkteprämie kassiert und sind rausgefahren. Und damals war 500.000 Euro am Punkt. Und Island schießt in der 93. das Tor und die Hotelrechnung kannst jetzt von was anderem zahlen. Ne? Das ist dann so, das ist jetzt nicht der Fall und das ist erfreulich so, weil der ÖFB sicher für die Zukunft sehr viele Projekte damit realisieren können wird und dadurch sicher wieder für die Entwicklung einiges tun kann.
Kommt wieder dem Nachwuchs zugute, so hoffen wir zumindest.
Und den Frauen.
Und den Frauen, genau, weil wir wollen ja, dass mehr Frauen
sind. Das ist im ÖFB, muss ich sagen, ein ganz großes Thema und ist auch von ganz großen Persönlichkeiten besetzt. Ja. Also die Irene Fuhrmann war nicht so eine Entscheidung, dass man halt einer Frau was gibt, sondern die war ja schon da. Ja. Die war schon beim Thalhammer, war damals schon die höchst ausgebildete Frau und kann das auch. Mhm. Dann gibt's mit der Isi Hochstöger eine absolute Fachfrau. Die war Nationalspielerin, ist so im Background-Management. Dann gibt's die Akademie in St. Pölten. Da ist schon was entstanden und da hat der ÖFB wirkliche Pionierarbeit geleistet. Und man sieht jetzt, dass zum Beispiel bei 100 Jahre Vienna die Nina Burger mit der Mannschaft aufsteigt und die Vienna dem Bedeutung beimisst. Also und das ist schon eine Entwicklung in die richtige Richtung und auch zu Recht erfolgt.
Petra, man merkt schon, das ist dir ein großes Anliegen, oder? Aber auch Rapid hat ja da Pläne, den Frauenfußball betreffend.
Also generell ist eines meiner Lebensthemen ist das Thema Diversität, gesellschaftliche Weiterentwicklung, Vielfalt. Und nachdem ich in vielen Bereichen auch schon vor Rapid die erste und einzige Frau war, ist mir das irgendwie auf den Leib geschrieben und dann auch bei Rapid. Aber es wird auch bei Rapid wird viel getan in die Richtung. Und es kommt natürlich die Infrastruktur und das neue Trainingszentrum und dann schauen wir weiter.
Sehr gut.
Nicht nachlassen.
Nicht nachlassen, genau. Nicht nachlassen gilt auch für die Österreicher. Wir schauen uns kurz an, wie es den Österreichern geht. Martin Hinteregger, der hat, man weiß nicht ganz genau, Adduktorenprobleme, ein Bluterguss im Oberschenkel. Er hat auf jeden Fall eine MR-Untersuchung machen lassen. Der sollte bis Samstag wieder fit sein. Und auch Christoph Baumgartner, dem hat ja ein bisschen der Schädel gebrummt nach dem Zusammenstoß, aber hat dann nachher noch ein Tor geschossen. Also das sind einmal 2 Pluspunkte, oder? Hinteregger, Abwehrchef und Christoph Baumgartner, unser Torschütze. Wenn die fit sind, dann...
Natürlich, also sie haben jetzt in allen 3 Spielen waren sie dabei und haben gut performt, beide. Und vor allem Baumgartner ist jetzt nach seinem Tor sicher in Euphorie und kann das sicher mit in das nächste Spiel mitnehmen. Hinteregger ist sowieso eine Bank hinten und da können wir beide noch brauchen für das Spiel.
Was macht man eigentlich in diesen Tagen dazwischen? Der Athletik-Coach Gerhard Zahlinger hat gemeint, nach so einer Leistung wie gegen die Ukraine braucht man mal 24 Stunden, wo man gar nicht an Fußball denkt, wo man den Kopf freikriegt. Was passiert jetzt? Nur Regeneration oder wird
das
natürlich
auch?
Das
ist halt immer so eine Frage. Es ist jetzt ein wichtiges Spiel. Es erwartet jetzt in den nächsten Tagen noch ein weiteres Spiel, was auch sehr, sehr wichtig ist. Beginne ich jetzt am nächsten Tag schon mit der Regeneration, mit einer physischen Regeneration oder nehme ich in den Vordergrund und sage, okay, die physische Regeneration ist das eine, aber ich lasse sie überhaupt wegkommen und dass sie mal runterkommen, dass sie mal auch mental frisch am nächsten Tag oder am zweiten Tag zurückkommen und die sie dann dementsprechend vielleicht auch anders belasten kann und natürlich auch anders vorbereiten kann, als wenn ich jeden Tag trainieren muss.
Franco Foda hat es schon gesagt, er weiß, wie es gegen die Italiener gehen könnte.
Gut, er hat es gegen die Ukraine gezeigt, dass er weiß, wie es geht. Und gegen die Italiener gehe ich auch davon aus, dass er sich einen Plan mit seinem Betreuerstab überlegen wird. Dann werden wir sehen.
Wir drücken auf jeden Fall alle Daumen. Petra Gregoritz, wenn man als Frau im Fußball irgendeine Funktion übernimmt, wird man immer gefragt, woher das Interesse für Fußball kommt. Wie war das bei dir?
Ganz sozusagen auf den Punkt gebracht. Ich bin in einem Wirtshaus aufgewachsen. Mein Papa war Rapidler in einem Ort, wo es 50-50 Austrianer und Rapidler gegeben hat.
Ah, das gibt's?
Das gibt's.
Im Burgenland auch
noch. Im Burgenland. Und ich werde es nie vergessen, Klingenbach, da wo ich herkomme, die haben irgendwann mal auch in der Regionalliga gespielt und das, die Heimspiele waren immer ganz wichtig für den Ort und da gab es einen Gast, den Franzi, der ist als Erster immer vom Fußball nach dem Spitzer in der Kantine ins Wirtshaus gekommen und hat den Papa gefragt, weil er immer dann schon vor vielen Jahren am Radio und im Fernseher, wie hat Rapid gespielt. Das werde ich nie vergessen. Das war das eine, so bin ich irgendwie mit Fußball groß geworden.
Also das, wer ist das eigentlich? Wer ist
Rapid? Das habe ich natürlich gekannt. Und mein Abschiedsgespräch mit meinem Papa war extrem nett und wirklich sehr schön und berührend, bevor er uns verlassen hat. Das war kurz, nachdem ich zu Rapid gekommen bin. Und er hat gesagt, so gerne, ich habe dürfen auf der Pfarrwiesen spielen. Also quasi als Berufsschüler in Burgenländischer in Wien. Und auch sonst halt viele, früher hat man im Gasthaus Fußball geschaut. Das hat sich ja jetzt verlagert, jeder hat einen großen Screen zu Hause. Und mein Sohn ist, seit er 7 ist, in Wien aufgewachsen, Rapid-Fan. Großer, engagiert sich auch als Fan und das hat mich sehr geprägt. Und auch als sie von wegen Brüssel aus dem Finale nach Hause gekommen sind, gibt es auch so ein Schlüsselereignis mit dem Raphael. Also es sind die Männer in der Familie, die mich sozialisiert haben und irgendwann mal war es dann so weit, dass mich der Michi Kramer kennengelernt gefragt hat.
Ja. Da hat sich gedacht, sowas braucht man noch, eine Dame.
Also irgendwie so, man soll das nicht unterschätzen, was Frauen alles mitbekommen. Ich sage das auch immer zu vielen Kollegen, zu vielen Freunden. Was glaubt ihr eigentlich, was eure Frauen, wenn sie die Buben zum Training und zum Spiel bringen, die Nachwuchsspieler am Wochenende, was die dort machen? Stricken und häkeln? Nein. Die schauen zu und die wissen was. Nur ihr fragt es nie. Diskutiert sie mit ihnen nie.
Trotzdem, du bist Wirtschaftsexpertin. Ein Spezialgebiet von dir ist Unternehmensstruktur. Welche Unternehmensstruktur hat denn Rapid? Und was ist der Unterschied zu anderen Wirtschaftsunternehmen?
Also Rapid ist ein Community Club sozusagen, gehört den Mitgliedern, ein Mitgliederverein im Unterschied zu Konzernclubs sozusagen. Wir haben einerseits einen Verein und eine GmbH. Das Präsidium vertritt den Verein, die Mitglieder gegenüber dem, ist der Eigentümervertreter gegenüber der GmbH. Das heißt, es ist eigentlich ähnlich der Wirtschaft. Und der Unterschied ist einfach diese Mitsprachemöglichkeit. Das geht dann schon, wir sind eine GmbH, eine Kapitalgesellschaft, da schreibt ja der Gesetzgeber vor, die lizenzierten Vereine müssen Kapitalgesellschaften sein seit 2017, deswegen ist das Präsidium auch ein Aufsichtsrat. Die Geschäftsführung, Vorstand, Sport und Wirtschaft führen die Geschäfte und die Mitglieder haben insofern ein Mitspracherecht. Nächste Woche, 1. Juli, ist Mitgliedertreffen und dann gibt es einmal im Jahr eine Hauptversammlung, wo du dann sozusagen Sitz und Stimme hast als Mitglied und dann auch in der Entscheidung, in der Bestellung des Präsidiums, der Gremien, in der Entscheidung, Sponsoren, große Thematiken, wo dann auch eine Mitsprachemöglichkeit ist. Der Unterschied zur Wirtschaft ist der, mein Herzenslebensthema ist auch dieses Thema Zielgruppe, Zielgruppenmarketing, Sport als Spiegel der Gesellschaft, wo du Menschen aus unterschiedlichen Bereichen aus der Gesellschaft hast, junge, alte, das ist ja auch jetzt nach der Pandemie die Frage, wo werden wir wieder zusammenkommen? Ja. Und das sind sicher die Stadien wieder die Orte, wo diese gemeinsame Emotion möglich sein wird. Diskussionen haben wir ja gehabt, von wegen, in welcher Größe, in welcher Kapazität wird es möglich sein. Aber bei Rapid ist man optimistisch, dass das Champions-League-Spiel das erste bei vollem Stadion ist. Und die Fans sind ja auch so weit, so diszipliniert. Es geht ja natürlich zu Hause leichter, sich testen zu lassen, sich impfen zu lassen und all diese Dinge. Und das ist aber eine Riesenlogistik. Also Fußball ist in erster Linie, haben wir gesagt, Logistik. So wie im Flughafen, wie im Krankenhaus und dann gibt's.
Wir haben es auch gesehen bei der Stimmung in Bukarest. Da waren alle, die haben so ein Bändchen gehabt und jeder, der so ein Bändchen gehabt hat, der war halt getestet und damit können sie ins Stadion und man sieht ja, dass es sehr wohl funktioniert hat. Was tust du, wenn du gerade nicht bei Rapid bist?
Was tue ich, wenn ich gerade nicht bei Rapid, bei Rapid bin? Ja, natürlich, in erster Linie bin ich Unternehmerin. Seit 26 Jahren selbstständig in der Unternehmensberatung, komme aus dem Marketing und begleite jetzt Unternehmen in der Entwicklung, in der Unternehmensentwicklung, in der Unternehmenskultur. Da geht es um strategische Fragen, um grundsätzliche Ausrichtungen, aber sehr oft auch um dieses, wie kommen wir zusammen, wie gelingt es am besten, das, was wir anbieten, was wir produzieren, unter die Leute zu bringen, die richtigen Partner zu finden. Und das ist nicht unähnlich dem, das war ja auch meine Rolle, auch im Präsidium, dieses neue Zielgruppen anzuziehen.
Frage an euch beide, weil ich weiß, du hast auch mal überlegt, bei Rapid anzuheuern. Das war immer wieder ein Thema. Was ist das Besondere an diesem Club?
Für mich war es damals, es war vor der WM 98, hat mich der Günther Kaltenbrunner angesprochen und eigentlich habe ich mich im Inneren entschieden gehabt, dorthin zu gehen, weil ich der Überzeugung war, damals und auch heute, dass Rapid, so wie es Salzburg zeigt, natürlich mit einer anderen wirtschaftlichen Unterstützung durch den Konzern Red Bull, aber dass Rapid in der Lage ist, mit den österreichischen Möglichkeiten eine internationale Bedeutung zu erlangen. Und ich habe immer gesagt, Rapid ist in der Lage, sich selbst zu erhalten und aufgrund der Struktur des Vereins und des Potenzials der Anhänger und der Sponsoren kann er sich so wirtschaftlich etablieren, wie sie es heute sind, mit dem schönen Stadion. Jetzt arbeiten sie an der Akademie, sie arbeiten an einem Frauenprojekt, also der Club wächst. Und das war für mich so immer ein bisschen ein Traum, einem Club mitzudienen, dass er erfolgreich wird, auch international.
Ich habe den Gigi Ludwig immer erlebt im Stadion, als wenn er im Stadion war, war immer der Rapidler und nicht der ÖFB-Mann.
Ja, ich habe bei internationalen Spielen es auch gewagt, den grün-weißen Schal anzulegen, bei nationalen Spielen nicht aus Respekt vor den Gegnern. Ich glaube, Das gehört ja als ÖFB. Aber natürlich aus meinem Herzen habe ich keine Mördergrube gemacht. Also grün war ein bisschen die geheime Sympathie und ist es heute noch.
Petra, wie ist das bei dir? Wir haben da ein wunderschönes Foto von dir im Rapid-Stadion, im neuen, wirklich ein wunderschönes Stadion. Was ist das Besondere an Rapid?
Also es ist sicher diese Größe, diese Gemeinschaft, und das heißt ja, nichts ist größer als der Verein, und das ist bei Rapid dann tatsächlich so. Und ich habe das erst, also ich habe es gekannt, mehr von außen möglicherweise als so mancher Mann, aber es ist unglaublich, wie verbindend es ist, wenn sich zwei Rapid-Fans oder zwei Rapid-Mitglieder treffen, egal in welcher beruflichen Position die sind. Da wird man wirklich sehr klein und demütig, wenn man das sieht, wie sie sich dann austauschen können, wie sie sich verbunden fühlen. Ja, und das ist irgendwie sowas, was einem sehr viel gibt. Für viele Menschen ist es von wegen Rapid Religion, für viele ist es ja Familienersatz, Ersatz für Freundeskreise. Und das ist gut und wichtig, dass es das in unserer heutigen Zeit gibt. Und natürlich ist es die gemeinsame Emotion, dieses Stadionerlebnis, das Fußballerlebnis, das Spieltagserlebnis gemeinsam, da tatsächlich sich ausleben zu können auch. Ja.
Also We are family.
Ja. Ist sicher Rapid ist Familie, und ich sag sehr oft zu Freundinnen, zu Kolleginnen im Job, so, geht's ins Stadion, da sind die Männer so, wie ihr sie zu Hause haben wollt.
Das ist eine gute.
Ja, ist es ja auch so. Ja, also, das ist so. Es ist einfach.
Empfindest du das auch so? Du bist Angestellter von Rapid. Ich bin heute von Rapidlern umgeben.
Ja.
Gut, ich habe jetzt mittlerweile gelernt, dass ich emotionslos auch Spiele anschauen kann.
Mhm.
Das heißt, ich bin da vielleicht nicht so wie zu Hause.
Ja, du musst es aus einem anderen Blickwinkel genau. sehen.
Natürlich,
du musst
analytischer.
Sein. Ja, genau.
Aber sonst natürlich, also diese Stimmung im Stadion, vor allem bei uns, bei Rapid, wenn man sieht, was da alles möglich ist, dann gehen ihm die Fans schon ein bisschen ab. Ja.
Aber es wird ja bald wieder so sein, haben wir heute schon gehört. Genau. Ja, bei Rapid kann man gewinnen, bei uns kann man auch gewinnen. Wenn man die Quizfrage, die heutige, richtig beantworten kann, es gibt wie immer ein Kurier-Fan-Package, da ist ein Fan-Trikot drinnen und viele kleine Überraschungen. Und heute wollen wir von Ihnen wissen, wer hält den Rekord, als ältester Spieler bei einer Fußball-EM-Endrunde teilgenommen zu haben? Ist das A. Lothar Matthäus, B. Patrick Vieira, C. Andrés Iniesta oder D. Gábor Kiraj? Wenn Sie die richtige Antwort kennen, dann mailen Sie bitte an emstammtisch@kurier.at. Und im Betreff Quizfrage 13, der Gewinner wird morgen im Euro-Stammtisch bekannt gegeben. Wir gehen jetzt in die Werbung. Bitte bleiben Sie dran, es wird auch im zweiten Teil noch sehr interessant.
Ein Hinweis in eigener Sache. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns helft, unser Podcast-Angebot noch weiter zu verbessern. Dafür müsst ihr einfach auf kurier.at/podcastumfrage gehen und ein paar schnelle Fragen beantworten. Vielen Dank für eure Hilfe.
Schön, dass Sie dran geblieben sind bei der Nachspielzeit, dem Euro-Stammtisch des Kurier, heute mit Petra Gregoritz und Gigi Ludwig und natürlich unserem Experten, der wird gleich die Akolyse der gestrigen Spiele machen. Erst einmal die letzten Spiele der Gruppe D, Kroatien, Schottland, da ging es um alles oder nichts, und Tschechien gegen England. Die Schotten haben schwungvoll begonnen, aber ohne Billy Gilmour, der ist ja positiv getestet worden. Und weil er sich nach dem letzten Spiel unterhalten hat mit seinen englischen Clubkollegen, sind bei England auch Mason Mount und Ben Chilwell isoliert worden. Wie kann das passieren, wenn man die ganze Zeit in der Bubble ist?
Ja, wir wissen ja nicht, ob die Hotelmitarbeiter da auch völlig in der Bubble sind.
Normalerweise ja.
Aber ich meine, im Stadion dürfen Zuschauer rein, auch jetzt, wenn es getestet sind, wissen wir nicht hundertprozentig, ob da jetzt was ist. Also
irgendwo
ist halt passiert. Irgendwas passiert.
Und dann unterhält er sich auch noch mit seinen Gruppkollegen und die sind dann auch isoliert, obwohl der Test negativ ist. Mason Mount ist schon jemand, der einem fehlt vielleicht. Ja, und obwohl die Schotten dominant sind, geht Kroatien in Führung durch Nikola Vlasic und auch England gelingt ein Tor. Raheem Sterling trifft per Kopf. Ja, bei den Engländern war das dann gleichzeitig auch der Endstand. Da ist wirklich nicht mehr viel passiert. Und die Schotten können im Parallelspiel vor der Pause noch ausgleichen. 1:1, große Stimmung in Glasgow. Nach der Pause trifft aber dann der König der Kroaten, Luka Modric, zum 2:1 für Kroatien. Und mit dem Außenriss hat er getroffen. Na, nicht schlecht das Tor, oder? Nehmen wir schon.
Ja. Er ist ja einer, der auch wirklich die... ob jetzt Zuspiele sind, ob jetzt kurze Bälle, lange Bälle oder auch Torschüsse, sehr viel auch mit dem Außenriss macht. Und das kann er, hat er wieder bewiesen.
Hat er wieder bewiesen, dass er auch so ein Spieler ist, der eben den Unterschied ausmacht. Kommt auch in unsere Kategorie Unterschiedsspieler. Ja, und in der letzten Viertelstunde erhöht Ivan Perisic nochmal, in der Rapid-Viertelstunde wahrscheinlich, noch einmal und es steht 3:1 für die Kroaten und damit sind sie auf Platz 2 in der Gruppe D. Haben wir eh mal gesagt, oder? England und Kroatien werden diese Gruppe.
Ja, sie haben natürlich ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber schlussendlich haben sich doch die Favoriten durchgesetzt in der Gruppe.
Obwohl England schon ein bisschen unter dem Wert spielt. Also das
ja, hat man ja auch ihr Spiel gesehen jetzt gegen Tschechien. Erste Halbzeit okay, sie haben gut angefangen, haben die Torchancen gehabt. Dann zweite Hälfte der ersten Halbzeit waren dann die Tschechen ein bisschen stärker, haben dann auch die eine andere die Möglichkeit gehabt. Und wenn man dann statistisch anschaut, die zweite Halbzeit, wie man es immer sagen, es war wieder graus, also mit Abstand die sicher einer der schlechteren Halbzeiten bei dieser EM. Und es hat gesamt nur 2 Torschüsse gegeben von den Tschechen. Ja. Und das mit Abstand die magerste Halbzeit, die je, glaube ich, bei einer EM gespielt worden ist.
Seit aber 19... waren die Engländer schon im Showumgang?
Ja, ich möchte nicht sagen, dass sie im Showumgang waren, aber Peter hat es ja gesagt, also sie haben ja auch in den ersten 2 Spielen davor nicht unbedingt so gut gespielt und nicht unbedingt ihrer Favoritenrolle gerecht geworden.
Naja, und gegen Kroatien war es
ja
schon.
Auch da, also, wenn man jetzt genau hinschaut, also...
Das siehst du eher die Kroaten dann?
Nein, ich meine, natürlich, sie haben so ein bisschen eine schwungvolle Phase gehabt gegen Kroatien. Im späteren Teil des Spiels schon Kroatien die Kontrolle übernommen. Natürlich hat sich Kroatien schwer getan, Torchancen herauszuspielen, aber von den Engländern ist ja auch wenig gekommen. Und okay, sie sind jetzt einmal weiter, aber für mehr gehört sicher eine Leistungssteigerung her.
Und die Engländer treffen jetzt im Achtelfinale auf den Zweitplatzierten der Gruppe F. Wir wissen, das ist die Todesgruppe. Also
da genau, da gehört auf jeden Fall eine Leistungssteigerung.
Da müssen sich auf jeden Fall noch steigern. Kommen wir noch einmal zurück zu dieser Gruppe. Wir haben die Schotten gesehen. Die Schotten haben jetzt gerade mal ein Tor erzielt. Aber die Schotten sind für uns interessant, denn die sind unser Gegner. Bei der WM-Quali in der Gruppe F sind ja Dänemark, Färöer, Israel und Republik Moldau und eben auch die Schotten. Und am 7. September spielt Österreich im Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen die Schotten. Was können wir da mitnehmen als Analyse?
Gut, wir haben ja gesehen, auch die Schotten sind eher eine Mannschaft, die gut verteidigen, versuchen nach einem relativ tiefen Abwehrblock auch zu kontern, teilweise auch mit langen Bällen agieren und gut bei Standard sind keine Mannschaft, die das Spiel machen können und vielleicht auch Torchancen aus gegen Mannschaften herausspielen können, die tiefer verteidigen, hat man auch gesehen, mit einem Tor, mit wenig Offensivaktionen. Das, was ist, ich meine, es ist eine englische, also eine Mannschaft, also ein Team aus der Insel, da weiß man ja, da ist sehr viel Leidenschaft dabei, sehr viel Kampf dabei und das hat man schon gesehen.
Die Stimmung in Glasgow war auch sensationell. Also die Schotten Was glaubst du, für die WM-Quali bis jetzt schaut es ja nicht gar so gut aus, aber die Schotten, haben wieder Chancen?
Ich glaube ja. Also ja. Ich bin überzeugt, dass unsere Mannschaft auch durch dieses moralische, wenn man sagen, Doping der EM, weil das ist ein Riesenerfolg, wir haben 6
egal,
Punkte, da brauchen wir nicht diskutieren. Ja. Und jetzt haben wir einen Gegner, wo man wirklich sich messen kann und es keine Schande wäre zu verlieren, obwohl ich es nicht glaube. Aber trotzdem, das ist eine moralische Injektion. Und wenn mit Corona oder Verletzungen nichts passiert, gehe ich davon aus, dass wir Schottland einmal in Wien sicher schlagen und dass das dann vielleicht der Impuls ist, dass unsere Mannschaft in dieser Gruppe zurückkommt, weil, ich sag's noch einmal, die Mannschaft hat ungeheures Potenzial, sie muss nur abrufen. Mhm. Und da gibt's viele Dinge, die eine Rolle spielen, aber ich traue es der Mannschaft zu und ich drücke auf jeden Fall fest die Daumen, weil ich kenne viele wie den Baumgartner gar nicht, weil wie ich Pension gegangen bin, war der 16 Jahre und hat gespielt im U17-Nationalteam. Den ja, Bachmann habe ich nicht gekannt und. Aber die ich noch kenne von meiner Zeit, das sind Burschen mit Charakter, die wollen und die spielen gerne im Nationalteam. Und das ist wichtig, dass wir jetzt eine Mannschaft haben, wo alle gern kommen, eine gute Stimmung ist und wenn das aufrechterhalten werden kann, bin ich fast überzeugt, dass die Schotten da in Wien nichts holen können.
Also da sind wir uns einig, wir haben definitiv eine goldene Generation.
Wir haben eine goldene Generation, sie muss es aber auch immer wieder beweisen. Ausruhen kannst du auf dem, was war, nicht. Das ist einmal so, du musst immer im nächsten Spiel beweisen, was du drauf hast. Und das sieht man ja. Man sieht ja auch bei den Spielern, wie sie wachsen. Wenn man den David Alaba anschaut, der ist praktisch von Spiel zu Spiel jetzt besser geworden, obwohl er noch immer nicht der David Alaba ist, den wir alle kennen. Aber ich bin überzeugt, der wächst jetzt gegen Italien. Es ist beim Marco Arnautovic die lange Verletzung, aber wir haben einen Kader und das muss man ja auch einmal sagen, was wir früher, Acker weiß das, nachgedacht haben, wenn uns in der Vorbereitung 3 Spieler ausfallen. Heute kommt von der Bank der Kalajdzic von Stuttgart. Dahinter sitzt aber noch der Gregoritsch und der Grbic, der Acker schlechter Fußballer ist gar nicht dabei. Also da ist schon etwas da. Und wir haben jetzt, was ich für wichtig empfinde, oder persönlich meine Meinung ist, wir haben jetzt wieder einen Tormann, der Ruhe ausstrahlt. Und das tut der Mannschaft gut. Die wissen, da ist einer hinten, der kann's.
Ja, auch und wenn die mal einen Fehler machen, der ist immer noch da.
Aber ich mag den wirklich, weil er auch jetzt wieder den Ball vom Leiner, den musst du aber halten. Und das Tor, das er gegen Nordmazedonien bekommen hat, wenn man sich das fairerweise anschaut,
eine Verkettung.
Das ist schon ein Pech. Das ist nicht nur ein Fehler, sondern der rutscht auf ihn zu. Du gehst wahrscheinlich intuitiv zurück und dann fällt der Ball aus. Also ich sage, der Tormann ist eine gute Entscheidung des Franco Foda gewesen, das vor der EM zu klären. Und rund um ihn, der Kader und diese Truppe, da ist schon was im Entstehen. Und das kann auch in den Leistungen und Resultaten den Niederschlag finden.
Ja, das hoffen wir natürlich. Ja. Ich habe mir angeschaut, dass sind in der Anfangsformation gegen die Ukrainer waren alle aus der deutschen Bundesliga, bis auf Daniel Bachmann, der ja Premier League, das nehmen wir auch, also ist jetzt aufgestiegen, und Marko Arnautovic, der halt in China spielt. Aber die deutsche Bundesliga ist schon sehr präsent im österreichischen Nationalteam.
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich darf man jetzt nicht vergessen, es hat sich sehr viel geändert. Die Transferregelungen haben sich geändert, der Zugang zu ausländischen Spielern ist ein anderer durch EU-Recht und dergleichen. Der Fußball an sich, die finanziellen Mittel sind eine andere, das heißt, man versucht schon relativ früh an gute Spieler ranzukommen und das ist meistens in den Nachwuchsmannschaften so, das heißt, es passiert schon relativ früh, dass österreichische junge Spieler schon ins Ausland wechseln.
Und dort in eine Akademie.
In eine Akademie wechseln und von dort dann eben weiter in die erste Mannschaft aussteigen. Also es hat sich schon einiges geändert. Früher waren, weiß ich nicht, wie viel, 3 Ausländer erlaubt oder 5 Ausländer.
Ja, okay.
Und da war es natürlich, es hat halt eine gewisse Zeit gebraucht. Und jetzt ist natürlich jeder sucht nach guten Spielern und nicht nur nach guten, sondern auch nach leistbaren Spielern, also in erster Linie zuerst. Und wenn man weiß, dass im Westen in großen Ligen natürlich Spieler mittlerweile, ich habe jetzt gestern wieder gesehen, was die englische Mannschaft, wie viel die Spieler mittlerweile kosten, was die für einen Wert haben, da ist natürlich nicht so einfach, dass man sich solche Spieler leisten kann. Das heißt, für viele Teams hat sich der Markt in die Gebiete verlagert wie Österreich, Schweiz, Slowakei, Tschechien, Polen. Und da sieht man auch da, bei diesen Ländern spielen halt sehr viele mittlerweile in größeren Ligen.
Ein Engländer wird nicht zu Rapid kommen, davon können wir ausgehen. Aber Petra, gehst du auch zu Länderspielen, auch wenn du da in ein anderes Stadion gehen musst? Bist du
ja,
da dabei?
Ja, natürlich. Ja,
also für Österreich.
Die ist ja auch schön, irgendwie zu beobachten, die Entwicklung der Spieler vom eigenen Club. Und es tut sich ja auch beim Nachwuchs sehr viel. Und von wegen, wir haben gute Spieler, also einen guten Nachwuchs, aber wenn man sie, also von wegen, sie sind stolz, dass sie spielen können im Nationalteam, sozusagen in der Einsermannschaft. Aber auch wenn man sich anschaut, wie unser Nachwuchs jetzt auch in allen U21, U18 repräsentiert ist und wie stolz sie sind und wie professionell, das macht schon Freude. Und einfach das zu beobachten, das ist schon auch schön dann beim Länderspiel. Ja.
Sehr gut. Ich gehe zu unserer Tafel mal und trage unsere heutigen Ergebnisse ein. Die Kroaten gegen die Schotten haben 3-1 gewonnen und Tschechien gegen England haben schon besprochen, 0-1. Damit haben wir jetzt England an erster Stelle 7 Punkte und die Tschechen, also Kroatien sowieso an zweiter Stelle, die Tschechen sind auch weiter, wir wissen halt noch nicht, wo die hinkommen, aber im Achtelfinale sind die Kroaten, kommen jetzt gegen den Zweitplatzierten der Gruppe E, da weiß man nicht, das entscheidet sich heute, wer das ist. Und die Engländer kommen gegen den Zweiten der Todesgruppe F. Und die beiden Gruppen spielen ja dann auch heute Abend. Es geht zuerst weiter mit Gruppe E um 18 Uhr. Slowakei gegen Spanien. Die Slowakei hat ja gegen Polen gewonnen, gegen die Schweden nur mit 0-1 verloren. Und die Spanier sind mit 2 Unterschieden unentschieden noch nicht so richtig in Fahrt. Aber das liegt eher an der Chancenauswertung,
ja,
oder?
Die haben
da wirklich
das Tor
alles getroffen,
nur
nicht
genau.
Das Tor.
Genau, also sie haben ja in beiden Spielen extrem dominiert. Sie haben sich auch genügend Torchancen herausgespielt. Nur das Tor nicht oft genug getroffen. Ich finde aber auch gegen die Slowakei sind sie für mich haushoher Favorit. Und ich bin überzeugt, dass sie sich den Sieg holen, auch vielleicht schon mittlerweile mit dem Spiel vielleicht auch den Gruppensieg.
Und Sergio Busquets, der wird wieder dabei sein, hat er eine Corona-Infektion überstanden. Schweden gegen Polen. Den Schweden reicht ein Punkt für Platz 2 und selbst bei einer Niederlage würden sie zu den 4 besten Drittplatzierten gehören. Da wir ja schon 2 Drittplatzierte mit nur 3 Punkten haben und die Schweden haben schon 4 Punkte, aber ich nehme an, die Schweden werden trotzdem Gas geben, oder?
Ja, natürlich. Also wir haben ja die Schweden bis jetzt gesehen, sie haben extrem gut verteidigt. Da wird es für die Polen nicht einfach, hier auch da Torchancen vorzufinden. Gut, dass sie haben aber einen Lewandowski, wenn man den irgendwo im Strafraum oder in der Nähe des Strafraums gut in Szene setzen sollte.
Wenn genau. Wir gesehen haben, war das leider nicht immer so bei den Polen.
Wenn, dann ist da sicher einiges möglich. Aber wir haben jetzt die Konstellation, dass Polen gewinnen muss, um weiterzukommen. Alles andere, bei allen anderen Ergebnissen werden sie halt draußen.
Der Sieger der Gruppe E trifft auf einen Drittplatzierten und der Zweite der Gruppe E kommt gegen die Kroaten. Wird er noch taktiert? Nein, oder? Vollgas.
Nein, ich glaube, in der Konstellation ist, glaube ich, egal.
Deutschland gegen Ungarn. Die Ungarn spielen jetzt zum ersten Mal auswärts. Das Spiel findet in München statt. Die Deutschen waren ja auch in der Kritik nach der Niederlage gegen Frankreich. Aber Leon Goretzka, der hat was Lustiges gesagt. Er hat gesagt, ihm ist immer noch lieber, es gibt 82 Millionen Bundestrainer in Deutschland als 82 Millionen Virologen. Das zweite Spiel gegen Portugal hat dann schon anders ausgesehen. Es gab einen 4-2 Erfolg. Das war ein super Spiel der Deutschen. Haben die auch 2 Gesichter, so wie die Österreicher?
Nein, finde ich überhaupt nicht. Sie haben auch im ersten Spiel gegen Frankreich meines Erachtens ein gutes Spiel gemacht. Sie haben da eine besser verteidigende französische Mannschaft gehabt. Im zweiten Spiel die Portugiesen haben da nicht so souverän verteidigt und es hat sich auch eindrucksvoll auf das Ergebnis gewirkt. Aber die Deutschen haben in den ersten Spielen schon gezeigt, dass sie sicher zu den Top-Favoriten gehören.
Thomas Müller laboriert an einer Knieverletzung, eine Kapselverletzung. Könnte der von Leroy Sané ersetzt werden?
Ersetzt werden schon, aber sie sind halt 2 grundverschiedene Spieler. Der Thomas Müller hat eher in zentraleren Positionen gespielt, eher den Stürmer, der das sich dann in Räume fallen lässt, wo er dann anders angespielt wird. Leroy Sané ist eher ein Spieler, der 1-gegen-1 Situationen sucht, der Dribblings versucht und der versucht, über gegnerische Verteidiger drüber zu kommen. Das sind grundverschiedene Spieler. Also 1-zu-1 ersetzen, glaube ich nicht. Vielleicht durch Positionsänderungen, dass ein anderer Spieler die Position von Müller übernimmt und Leroy Sané dann eine andere Position bekleidet.
Als ehemaliger ÖFB-Generaldirektor kennt man natürlich die Deutschen. Da gab es unzählige Duelle. Wie findest du die Deutschen bis jetzt im Turnier?
Sie haben Sie haben ganz gut gespielt, auch gegen Frankreich, hatten dort auch natürlich das Pech, dass durch ihre Spielweise die Konter der Franzosen fast eigentlich jeder im Tor vergisst. Ja, die haben ja zwei Tore geschossen, das waren Millimeter-Abseitsentscheidungen. Mhm. Andererseits haben wieder die Franzosen gegen Ungarn in Budapest nicht so überzeugt. Also das ist wirklich eine Todesgruppe, weil egal wie die dann letztlich ausgeht, also ich gehe davon aus, dass heute wahrscheinlich die Franzosen gewinnen werden. Acker hat das sehr, sehr gut analysiert. Er sagt, die wollen doch nicht, dass die noch weiterkommen und dann irgendwann noch eine entscheidende Rolle spielen. Außerdem ist ein bisschen Revanche für die Vergangenheit
genau. da. Genau. 2016 Portugal gegen Frankreich und das ist die Neuauflage des Finales heute Abend.
Das wird auch so ein Spiel werden, glaube ich.
Da geht es um jeden Millimeter. Und es ist auch ein Duell zwischen Cristiano Ronaldo und Kylian Mbappé. Das sagt mir immer, das ist der Nachfolger nach Messi und Ronaldo kommt jetzt Mbappé.
Ja, also er ist schon ein überragender Spieler, der schon in sehr jungen Jahren auf einem sehr, sehr hohen Niveau gespielt hat, der jetzt natürlich den Anspruch stellt, in die Fußstapfen dieser großen Spieler sich zu bewegen. Und auch da natürlich direkte Vergleiche zu machen mit diesen Spielern, sind alle drei grundverschiedene Spieler. Alle drei haben ihre Qualitäten. Und deswegen jetzt den Vergleich mit Ronaldo zu ziehen, ja, aufgrund dieses...
Rein von den Rekorden.
Genau, also, aufgrund vielleicht der Rekorde und aufgrund der Persönlichkeit, aufgrund der Stärken, die er besitzt und wo er dann auch seine Stempel aufdrücken kann bei den Spielen, glaube ich schon, dass er sicher der Spieler sein wird, der sich in den nächsten Jahren, so wie Messi und Ronaldo auch den Fußball geprägt haben, sicher einer der Spieler sein wird, der den Fußball
prägen wird in den nächsten Jahren. Ein neuer Rekord könnte heute fallen. Ali Day ist der mit den meisten Toren bisher in Länderspielen, hat 109 Tore geschossen. Cristiano Ronaldo steht momentan bei 107. Also vielleicht hat er heute gleich wieder einen Rekord. Bei den Franzosen fällt Ousmane Dembélé aus. Der hat im letzten Spiel gegen die Ungarn einen Schlag aufs Knie bekommen und steht leider nicht mehr zur Verfügung. Für ihn ist die Euro zu Ende. Die Franzosen haben trotzdem gegen Ungarn einen Punkt gemacht und gegen Deutschland gewonnen. Das hätten sie wahrscheinlich vorher umgekehrt erwartet.
Das glaube ich auch. Also wir haben ja seit Beginn der Sendungen gesagt, dass die Ungarn relativ wenig Rolle spielen werden. Dass sie jetzt einen Punkt gemacht haben, sensationell gegen die Franzosen. Ja, ist für sie auch einmal ein Erfolgserlebnis. Aber ich glaube, das war das letzte Erfolgserlebnis.
Das war das letzte Erfolgserlebnis. Jetzt reicht's. Keinen Punkt mehr auswärts.
Also ich glaube nicht, also die Deutschen, die waren so souverän. Ich glaube nicht, dass sie da irgendwas anbrennen lassen.
Glaubst du, hat das einen Vorteil gehabt, dass die Ungarn zu Hause gespielt haben bis jetzt in Budapest? Da waren ja viele Zuschauer erlaubt.
Ich bin überzeugt davon, weil man muss ja zurückgehen, Schritt für Schritt. Es waren vorher die Clubspiele fast ohne Zuschauer. Die Quali-Spiele ohne Zuschauer. Dann kamen diese 10.000er Varianten in Spielen und so. Und plötzlich gehst du in ein Stadion, wo 60.000 sind und es ist alles wie früher. Und die waren natürlich alle fast auf Seiten der Heimmannschaft, völlig logisch. Und das ist ein gravierender, also ein Riesenvorteil. Und bis zu dem Zeitpunkt haben ja die Ungarn sich zu Hause vorbereiten können. Also jetzt erstmals müssen die auch reisen und fahren natürlich in die Heimat des DFB, der noch nie gereist ist. Spielt natürlich in der Regeneration allen auch eine Riesenrolle. Daher schließt mich der Meinung an, Deutschland wird halt nichts anbrennen lassen. Und so leid es mir für unsere Nachbarn tut, die werden heute wahrscheinlich nach Hause fahren.
Mhm. Wir haben ja nach dem Spiel Frankreich gegen Ungarn so kuriose Aussagen gehabt, wenn du dich erinnerst, wo die französischen Spieler gesagt haben, das war zu laut im Stadion.
Weil was ganz was Neues.
Sie waren das nicht mehr gewohnt, sie haben es nicht mehr gehört und das war gar, also das jetzt noch nie da gewesen wäre, aber ich glaube, diese Pause und jetzt dann wieder so viel Zuschauer im Stadion, das war dann schon ein bisschen eine andere Situation.
Ja.
Aber wenn man zurückkommt jetzt, wie wir gesagt haben, über Heimspiele, wenn wir da geredet haben, es war schon, also man merkt in den letzten Jahren, statistisch gesehen, eine Umkehr. Das heißt, es ist nicht so wie früher, dass die Heimmannschaft Wahrscheinlichkeit größer ist, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass die Heimmannschaft gewinnt, liegt nur mehr bei 45%. Also unter 50%, das heißt, es hat sich sehr gewandelt, weil einfach, wie gesagt, früher hat es weniger Öffentlichkeit, weniger TV, fernab hat man vielleicht irgendwo gespielt und so weiter. Es hat sich geändert. Natürlich, kein Heimvorteil ist vielleicht emotional, mental sicher noch da, aber statistisch gesehen ist der Wert, geht der Wert immer mehr nach unten.
Das darf man einem Rapid-Fan nicht sagen, oder?
Aber man muss schon noch sagen. Wir sind realistisch, wir haben natürlich auch diese Erfahrungen gemacht.
Ja. Also von es macht ja auch was mit einem. Ja, es ist ja auch ein richtiger Druck, oder? Also wenn man weiß, man spielt vor den eigenen Fans und die da brüllen mehrere Zehntausende, das ist schon ein Druck als Spieler.
Hinter vorgehaltener Hand gab es ähnliche Aussagen im Sinne von, es ist für die Spieler nicht immer schlecht, wenn es keine Fans gibt im Stadion.
Ja, es war auch mal interessant. Wie der Tormann coacht auch, ja. Dass die reinrufen, machen mal was anderes, aber es ist auch wieder genug.
Also ich muss ehrlich sagen, ich war sehr, sehr froh, dass nach dieser Pandemie der Fußball überhaupt beginnen konnte und auf dem Niveau überhaupt fertig gespielt wurde. Aber wenn man in einem Fußballstadion ist und es sind keine Fans, dann hat das mit Fußball nichts. Tut mir leid. Ich war gegen die Slowakei beim Heimspiel. 3000, glaube ich, waren damals erlaubt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vor der EM. Natürlich ist es schön, wenn man sie hört, aber das ist ein Unterschied, ob da 50.000 Fahnen sind beim Radetzky-Marsch, ob da gesungen wird, die Hymne und die Mannschaft aus dem Tunnel geht. Und ich habe das immer als Angestellter des ÖFB empfunden, wie ich noch für die Organisation im Stadion zuständig war. Die Gesichter der Spieler, wenn sie aus dem Tunnel kommen. Mhm. Das war für mich immer so, du hast gesehen, wie stolz die werden, wenn die das Stadion hören, weil die kriegen ja im Tunnel den Radetzky-Marsch über die Fernseher schon mit. Und du hast gesehen, wie die rauskommen, mit welcher Freude. Und ich habe damals entgegen der Statistik mich auf jedes Heimspiel gefreut, weil ich gewusst habe, im Prater können wir jeden schlagen. Es ist auch nicht passiert, wie wir wissen. Aber es war so, und ich glaube, dass das auch unserer Mannschaft wirklich eine Riesenfreude, wenn das so sein soll, dass wir eben gegen die Schotten dann im Herbst zu Hause mit Zuschauern spielen dürfen, wieder mit wirklichen Zuschauern, 50.000 oder 48 gehen ja hinein, dass dann das eine Beflügelung sein wird für alle. Die werden so erfreut haben, die werden die niederrennen.
Genau, auch so für die Schotten. Du warst auch selber mal Fußballer. Wir haben da ein Foto gefunden.
48 Jahre her.
Wirklich schon. Aber tolles Bild. Du warst dann, glaube ich, Lehrer sogar und auch Journalist. Wie ist es dazu gekommen, dass du beim ÖFB gelandet bist?
Ich wollte Lehrer werden. Das war immer mein Traumberuf damals. Bin es dann auch 10 Jahre geworden. Wie man weiß, verdient man dort nicht gerade unmäßig viel Geld und habe damals versucht, an Wochenenden durch einen freien Mitarbeiterjob bei einer Tageszeitung ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Das war auch erlaubt und durfte dann also für Fußball arbeiten und Bundesligaspiele besuchen und habe so Kontakt bekommen mit Firmen wie Puma, auch mit dem damaligen Minister Fred Sinowatz und mit Teamchef Karl Stotz. Und der ÖFB hat dann für die WM 82 in der Quali schon einen Pressechef gesucht. Und ich war damals Pressechef der Fußballschülerliga. Und dort saßen viele vom ÖFB und die haben mit mir geredet und ich habe gesagt, na ja, ich kann mir das schon vorstellen und bin dann ein Jahr in Karenz gegangen. Sowohl die Zeitung hat mir gesagt, wenn es wirklich nicht sein soll, kannst du wieder kommen, und in der Schule hatte ich eine offizielle Karenz. Ich habe das aber dann nimmer mehr gebraucht, weil wie wir nach Spanien zu Hause gekommen sind, ist das nahtlos weitergegangen und muss sagen, es war eine damals nicht einfache Entscheidung, aber ich habe sie keine Sekunde bereut.
Es kommt immer im Leben so, wie es kommen soll, oder? Du hast ja einen wahnsinnig großen Erfolg gefeiert. Du hast die Euro nach Österreich und die Schweiz geholt.
Na, da muss ich bescheiden bleiben. Die Euro habe leider nicht ich geholt, ich hätte es gerne. Das muss man heute so sagen, wie es ist. Der verstorbene Beppo Mauhardt war damals der Treiber der Kandidatur. Ohne seine wirkliche Impulsivität im Haus. Wir waren ja schon so weit, dass wir eine Kandidatur abgelehnt haben. Und er hat dann gesagt, ich stehe dafür gerade, dass wir die Schweiz kriegen und ich möchte das. Dann war er nicht mehr Präsident und dann kam der Nächste und Friedrich Sticker hat dann die Kandidatur als politischer Präsident begleitet. Aber die Löwenarbeit an der Kandidatur, an den Dokumenten, die ja die Basis sind für die Bewertung, hat damals der Wolfgang Kramann gemacht.
Stimmt.
Und das war eine großartige Leistung, wie übrigens davor auch bei 2-4 Heinz Palme eine großartige Arbeit geleistet hat. Nur wir sind einem Opfer wir sind Opfer einer politischen Entscheidung zwischen Spanien und Portugal geworden. Damit waren wir weg. Aber schon damals war diese mit Ungarn diese Idee nicht so schlecht. Aber das, was dann Wolfi Kramer zusammengearbeitet hat und zusammengetragen hat und das Dossier, das er abgegeben hat, war höchst professionell. Und die haben also den Löwenverdienst, dass wir alle gekämpft haben drum, ja, ist ja selbstverständlich. Aber man muss fairerweise sagen, die, die es wirklich gemacht haben, waren die zwei Präsidenten und der Wolfi Kramer.
Jetzt dürfen wir euch bitten zu tippen, die heutigen Spiele. Also heute sind ja 4 Spiele, Schweden, Polen, Slowakei gegen Spanien, Deutschland, Ungarn und Portugal gegen Frankreich. Heute habt ihr viel Arbeit zu tippen. Unsere Gewinner gestern war Karin Meyer. Sie hat eine Kurier-Fanbox gewonnen. Gratulation. Und heute wollen wir von Ihnen wissen, wer hält den Rekord, als ältester Spieler bei einer Fußball-EM-Endrunde teilgenommen zu haben? War das A. Lothar Matthäus, B. Patrick Vieira, C. Andres Iniesta oder D. Gábor Kiray? Wenn Sie die richtige Antwort kennen, dann mailen Sie bitte an emstammtisch@kurier. Und im Betreff Quizfrage 13 haben wir heute auch einen Tipp mit Geräten von Akatronik.
Ja.
Ja, haben wir.
Worauf welches Spiel nehmen wir? Wenn wir die Deutschen nehmen. Damit man sicher loswerden.
Machen wir, ja, Deutschland gegen Ungarn. Okay, gegen Ungarn. Ja. Also Sie geben bitte dann Ihren Tipp ab, 1, 2 oder X. Und welches Gerät Sie wollen, einen Rasierapparat oder eine elektrische Zahnbürste. Und auch da geht das Mail an emstammtisch@kurier.at und im Betreff dann Tipp. So, wie habt ihr getippt? 1-1 Schweden-Portugal. Okay, Schweden brauchen einen Punkt. Slowakei-Spanien, die Spanier gewinnen 2-0. Deutschland 3-1 gegen die Ungarn und Frankreich gewinnt gegen Portugal mit 2-1. Die Petra hat Schweden 2-1, da gewinnen ja die Schweden gegen die Polen. Okay, nichts mehr mit Lewandowski. Die Spanier gewinnen auch 2-1. 1-0, nur die Deutschen gegen die Ungarn.
1-0 oder 3-1.
Okay.
Bei denen ist alles möglich.
Ja, da ist alles möglich.
Aber ich glaube, dass die Deutschen, sie spielen zwar zu Hause, aber wie die Deutschen halt sind, kann es auch ein auf Sicherheit spielen Mensch werden halt.
Und ja, die Franzosen gewinnen 3-2 gegen Portugal. Bitte noch unterschreiben auf unserem Trikot. Morgen wird's lustig, da kommen Michael Häupl und Erwin Bröll. Moment, Agagünz, ich hoffe, du kommst morgen zu Wort. Oder ich. Wir werden
nachdem
sehen.
Nachdem wir morgen keine Spiele sind.
Genau, haben wir nicht so viel zu reden.